Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und heute bleiben wir in Köln. Mein Gast ist ein echter Kölner, der seine Ausbildung an der damals hoch angesehenen Kölner Werkschule absolvierte. Eine Hochschule, gegründet 1926 für bildende Kunst, Architektur und Design, an der bekannte Persönlichkeiten wie der Architekt Dominikus Böhm oder die Maler Immendorf und Klauke unterrichteten. An der auch berühmte Künstlerinnen ihren Abschluss machten. Rosemarie Trockel, der Fotograf Schagesheimer und Candida Höfer. Ich begrüße im Kölner Studio den Künstler, Comiczeichner und Kinderbuchillustrator Heribert Schulmeier. Heribert Schulmeier, Sie haben bei zwei angesehenen Künstlern studiert, dem Grafiker Heinz Edelmann. Er war zum Beispiel Artdirektor bei dem Beatles-Film Yellow Submarine und er hat Tolkien und Graham Greene illustriert. Und bei dem Schweizer Objektkünstler Daniel Spörri, dem Erfinder der Objektkunst und Eat Art Gallery. Das muss Anfang der 1970er Jahre gewesen sein. Wer von den beiden hat Sie mehr beeinflusst?
Also wir hatten das Glück an der Schule, dass es ein offener Betrieb war und wir durften in andere Klassen. Und ich habe eigentlich richtig studiert, eingeschrieben bei einer Professorin für Illustration und freie Grafik. Das war Frau Marianne Kohlschin-Richter. Und die sagte, du musst da unbedingt hingehen, da kommt jetzt der Spörri und sowas. Aber Heinz Edelmann war damals jemand, der selten an der Schule war, weil er in Den Haag wohnte. Und bei dem habe ich drei oder vier sehr wichtige Erfahrungen gemacht. Also müsste ich schon sagen, für meine Arbeit ist Edelmann schon richtungsweisend.
Und welche Erfahrungen?
Der Heinz Edelmann, der war geheimnisvoll. Also ich habe ihm meine Sachen gezeigt, als junger Student meine Comics aufgeblättert. Und er hat ein bisschen gezögert und hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, was ich eigentlich werden wollte? Und dann sage ich, nein. Und er sagt, Comiczeichner. Und dann ist man schon in die Arme genommen. Sehr nett war das. Er hatte Geheimnisse. Er hatte zum Beispiel immer einen Koffer dabei, auf den ich mich amüsiert habe, der sehr geheimnisvoll war. Und ich hatte immer, was hat er in dem Koffer drin? Einmal hat er ihn aufgemacht, der Koffer war leer, da war nur eine Dose Cola drin. Das lernt man dann fürs Leben.
Und Daniel Spörri, wie war der als Lehrer?
Daniel Spörri war ein sehr wichtiger Mann, weil der eigentlich den Kölner Studenten gezeigt hat, wie man in die Welt geht. Also was man macht, um sozusagen ein bisschen bekannter zu werden und ein bisschen berühmt. Und auch Unverschämtheit hat er einem gelehrt. Man muss auch etwas unverschämt sein. Man darf nicht nur brav am Tisch sitzen, man muss auch die große Glocke spielen. Das habe ich von dem gelernt.
Heinz Edelmann hat ja auch damals schon, ich hatte eben schon Graham Greene genannt und Tolkien, aber auch Bücher von Peter Hacks bebildert. Also durchaus Bücher auch für ein jüngeres Publikum. Wie wurde denn diese Kunst damals kommuniziert?
Also wir haben in der Klasse, wo ich richtig studiert und eingeschrieben war, ernste Literatur illustriert. Also Kafka, Peter Weiß waren die Aufgabenstellungen. Das ist was, was nachher eigentlich in der freien Welt gar nicht mehr gebraucht wurde. Also war Kinderbuchillustration, wenn man zeichnen konnte und wollte, eigentlich die Sache, wo man hinging. Ich habe beim Edelmann immer bewundert, der hatte unheimlich tolle Konzepte. Der hat den Wind in den Weiden illustriert und hatte kleine Vignetten oben rechts in der Ecke. Es war ein wunderbarer Konzeptkünstler und er hat auch Erwachsenenbücher bei Klett Cotter gemacht, wo die Illustrationen alle im Vorsatz waren. Also man konnte 5 Seiten durchblättern und dann kam der Text komplett. Wie unverschämt ist das denn? Also das können wir heute gar nicht mehr. Aber war toll, toll zu sehen auch.
Der Wind in den Weiden ist ja von Graham Greene. Ja. Wunderbares Buch, oft illustriert. Sie selber haben, Sie haben es eben schon erwähnt, Comics gezeichnet für sogenannte Underground-Magazine mit Namen Zombie und Rad ab. Also ich selber kenne noch Mad, aber was waren denn das für Magazine?
Es gab so in der Kramp-Nachfolge in München eine Gruppe von Zeichnern, zu denen ich Kontakt aufgenommen habe. Die machten eben ein Heftchen in einer bestimmten Auflage. Das hieß eben Zombies und die gingen nachher alle nach Berlin, während ich in Köln war und ihnen Sachen zuschickte. Und das Nachfolgeband von denselben Trüppchen in Berlin hieß Rad ab. Das war eine kleine Auflage, aber es war eben Underground. Ich fand es immer ganz toll. Ich hatte einmal einen Mann bei mir im Haus, der wohnte da, ein junges Paar, und ich bin die Treppe runtergekommen, dann ging die Tür auf und der Mann guckte mich an und sagte, sind Sie der Schulmeier aus Rad ab? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er die Tür wieder zugemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt bekannter wirst du nicht mehr. Total lustig.
Was konnte man lesen in Rad ab? Also was haben Sie da für Geschichten?
Es waren Comiczeichner, die eben ziemlich durchgeknallte Sachen machten. Und ich hatte so eine etwas altertümliche Art mit großer Schraffuraufwand. Ich habe eine Serie gemacht, die ist Lost in Space. Also es war so ein bisschen eine Parodie auf die Mondfahrt und sowas. Das waren ziemlich durchgeknallte Sachen. Und ich muss sagen, derjenige, der das am meisten und am weitesten getrieben und noch uns alle betreut hat, war Hansi Kiefer, so ein guter Freund von mir bis heute. Der zeichnet für mittlerweile Mackie. Und es ist eigentlich die längste Comicserie in Deutschland. Und er ist derjenige, der das jetzt macht. Bin ich sehr stolz, dass ich ihn kenne.
Jetzt haben Sie gerade schon einen Begriff verwendet, altertümlich und viel Straffur. In welcher Comic-Tradition sehen Sie sich denn selber?
Also ich bin jemand, der als oberste Linie natürlich Hergé hat. Da ist man sehr von beeinflusst, weil das auch eine Art ist, sehr sauber und sehr genau zu zeichnen. Und im Studium war das das Oberste. Und heute, wo ich schon ein bisschen älter bin, geht es mir eigentlich um Lebendigkeit. Dann ist diese ganz klare Linie nicht mehr das Ideal, sondern es ist eher die etwas suchende Linie. Aber Hergé war schon das Oberste.
Und die Amerikaner?
Ja, nicht so sehr. Nee. Also belgische Schule müsste man sagen.
1984 haben Sie mit dem Künstlerfreund Theo Kerb ein Papiertheater gegründet, das Kölner Kästchentreffen. Was kann man sich denn darunter vorstellen und was machen Sie da?
Also bei dem Daniel Spörre lernte man, dass man mit vielen Freunden oder mit einer Gruppe viel weiterkommt als alleine. Und ich habe dann nach dem Studium ein oder zwei Jahre später mit den Leuten, die ich kannte und die dazukommen wollten, eine Gruppe gegründet, Kölner Kästchentreffen. Die trafen sich regelmäßig und stellten sich gegenseitig Aufgaben. Wir haben also Objektkunst, kleine Kästchen gemacht, Inszenierungen und uns die dann gegenseitig gezeigt, ein bisschen gegessen, getrunken, viel erzählt, sodass das eine Gruppe war, mit der man viel machen konnte und dann auch Ausstellungsgelegenheiten bekam, die man alleine nie bekommen hätte. Und der Austausch war sehr intensiv und nett. Und das heißt also, Kölner waren wir alle, Kästchen machten wir, also ist es ein Kölner Kästchentreffen. Und der Name blieb dann. Manchmal will man ja einen besseren Namen, will man sagen, ich heiße Alice Cooper, aber in dem Fall blieben wir das Kölner Kästchentreffen.
Und die Gruppe existiert doch heute auch noch?
Die existiert heute auch noch, die hat sich 83 formiert und seit 84, 85 machen wir Papiertheater, also eine Form von Theater, aber mit Grafik. Das hat sich über 30 Jahre als sehr lebendig erwiesen und trägt uns heute auch noch. Also wir machen kleinere Auftritte und bauen Bühnen und zeigen Stücke.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie dann Papierfiguren, die Sie
ja, es ist so,
in einer Szenerie verschieben?
Es und gibt eine Tradition aus dem Biedermeier, wo man Text oder Heftchen und Ausschneidebögen bekam. Und wir haben die Form in eine moderne Form betragen. Das heißt, jeder baut sich eine Bühne, jeder baut sich eine Szenerie, jeder spielt Stücke zwischen 5 oder 7 oder 10 Minuten, die wir ausschließlich zur Musik aufführen. Also es ist eigentlich Grafik in Zeit gesetzt. Das finde ich sehr interessant daran, dass man nicht nur ein fertiges Bild hat, sondern eine Abfolge von Bildern, die eben nach oben, nach links und rechts weggezogen werden können und eine Choreografie haben. Und wenn dann 4 oder 5 Leute das am Abend machen, ist das sehr poetisch, sehr nett.
Und es gibt keinen Text, sondern
nein,
nur Musik?
Wir haben uns angewöhnt über die Jahre, dass wir machen Musik, wir machen manchmal Musikcollagen oder einzelne Stücke. Es ist faszinierend, sich ein Stück von 7 Minuten vorzunehmen von einer bestimmten Gruppe und dann ein Stück dazu zu machen mit Inhalten. Das letzte Stück heißt jetzt Die 3 Federn und ist die Biografie von einem italienischen Flugpionier, der aber nie in sich in die Lüfte erhoben hat. Die Leute sagen immer, es ist sehr interessant, wo haben sie den gefunden? Ich sage, das ist komplett erfunden, das gibt es gar nicht. Aber es sieht so aus, als wenn es ganz reizende Biografie in Bildern umgesetzt gibt. Ja.
Und diese Inszenierung, diese Auftritte, erfolgen die einmal im Jahr? Oder?
Ja, man wird dann angefragt von Festivals für Puppenspieler. Wir liegen so ein bisschen zwischen den Sachen. Weil wir 7 Spieler sind, ist es für die kleinen Festivals schwer, uns zu finanzieren. Also wir haben nächstes Jahr einen Auftritt in Braunschweig und in diesem Jahr nochmal hier in Köln. Und es können auch nur 20 bis 30 Leute das sehen, also muss man das sehr exklusiv halten.
Wann erfolgte denn der Schritt zum Kinderbuch?
Ja, also Kinderbuch ist für jemand, der gut zeichnen kann, eigentlich ein Ideal. Und ich habe am Anfang das Glück gehabt, dass ich einen Bekannten hatte, Theo Kerb, der auch ein toller Zeichner ist, der guckte in der Werkschule sich die Jahresausstellungen an. Und weil er aus einer Firma ausschied, hat er gesagt, holt euch den Typ doch da mal, der hat gerade Abschluss gemacht. Und dann bin ich sofort gegenüber in eine Agentur geraten und habe dann 10 Jahre Werbung gemacht. Die haben aber auch schon Zeichentrickfilme für die Maus produziert und so. Und dann kam man so langsam da rein. Und nach 10 Jahren habe ich durch Zufall das Glück gehabt, beim Thienemann Verlag einen Auftrag zu bekommen. Und ab da zählt Zuverlässigkeit und Können. Und dann ging das Schritt für Schritt.
In welchem Jahr ist das gewesen?
Ja, ich glaube 87 oder 88. So.
Sie haben dann eine Menge tatsächlich bebildert Erstlesebücher wie die Leselöwen, die Leseraben, aber auch die seit Jahrzehnten erfolgreichen Pixi-Bücher haben sie bebildert und so manches reine Bilderbuch. Unter den Autorinnen Astrid Frank, Andreas Steinhöfel und Christian Thielmann, um nur drei zu nennen. Unter den Pixis hatten sie eine eigene kleine Reihe, Hansi Hase, da sind 10 Pixis entstanden, Alltagsgeschichten einer Hasenfamilie mit einem rosa Hasenkind, da habe ich an Judith Kers Rosa Kaninchen im ersten Moment gedacht. Autorinnen und Autoren verarbeiten ja gern die Geschichten ihrer Kinder oder die der eigenen Kindheit. Wie ist das denn bei Ihnen? Woher kommen die Geschichten?
Also das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man den Text selber verfassen darf. Die Aufgabe der Verlage besteht oft darin, einen Autor mit einem Illustrator zu kombinieren. Das ist ihre Lust und ihre Freude und auch ihre Aufgabe. Hansi Hase ist sicher auch durch Zufall bin ich da reingekommen und der reflektiert eigentlich meine Kindheit. Ich hatte eine gute Kindheit, bin im Dorf groß geworden, mein Onkel hatte eine Schmiede, wir hatten einen großen Garten, man war gut beaufsichtigt, hatte große Freiheiten und diese Art von Behütetheit und das Abenteuer Kindheit ist genug Feld für immer neue Geschichten.
Und da hatten Sie einen Rosak?
Ja, das Rosak kann ich, das ist interessant, dass Sie das gesehen haben. Der Hansi Hase ist eigentlich der kleine Junge und der hat noch ein Tier dabei, also sein kleines Kaninchen. Weil mein Freund Tier hat immer gesagt, wenn wir eine Geschichte erzählen, muss immer noch ein kleineres Tier dabei sein, was durch die Lücke kann. Wenn die anderen nicht durch den Zaun klettern können, dann muss es einen geben, der durch den Zaun durchkommt, damit die Geschichte weitergeht. Fand ich immer toll, wenn man sagt, jetzt machen wir noch ein kleines rosa Kaninchen dabei, das hat ein Eigenleben. Die Kuscheltiere sind für Kinder ja auch lebendig, also sind die auch für die Zeichner lebendig. Die bewegen sich zum Teil auch, ja.
Die Bilderbücher, die Sie gemacht haben, heißen Ein Punkt für Manni, ein Glückskäfer, der einen Punkt verloren hat, oder Bruno und Holunder, zwei Kater auf großer Fahrt. Da sieht man zwei Kater, die sich eine Art Boot bauen mit einer heiteren Parallelhandlung von zwei Mäusen, die eigentlich das Gleiche machen. Und jetzt aktuell Alvina und Nelly. Auf ihren Bildern ist immer ganz schön was los. Sehr detailreich, gemalt mit Aquarellfarben, vermute ich. Wie konzipieren Sie eine Geschichte?
Bruno und Holunder war eine Abenteuergeschichte mit zwei Katern. Und ich hatte den Anspruch, eine totale Welt zu zeigen. Also Bäume, Bäche, Brücken, alte Häuser. Dann hat man eine große Lust, das auszumalen. Und bei Alvina war die Atmosphäre ausschlaggebend. Also ich hatte das Gefühl, ich mache was, wo eigentlich der Blick erweitert ist durchs Weglassen. Also wo das Bild durch eine Atmosphäre spricht und damit das aufgeladen genug daherkommt. Also es müssten dann nicht noch jedes Blättchen gezeichnet werden, sondern die Stimmung muss stimmen. Das war das.
Und Aquarellfarben, habe ich gesagt, stimmt das? Sie arbeiten ja nicht mit Computern.
Ich arbeite mit einem normalen Schuldeckfarbenkasten, muss ich sogar sagen, und mit guten Schminke, Aquarellfarben. Aber das meiste mache ich auf gutem Papier mit einem Deckfarbenkasten, weil ich mich seit Anfang an mit diesen Farben auskenne. Und ich komme mit einem guten Papier auch zu den Ergebnissen, die ich möchte. Das funktioniert komischerweise immer noch.
Also Papier ist auch ganz entscheidend.
Ja, die Redakteurin sagen heute immer, sie arbeiten noch auf Papier. Ja, sage ich, das geht. Also Papier ist schon eine tolle Sache. Ich arbeite im Moment an einem Büchlein, da kommt ein Nilpferd und ein Vogel drin vor. Das habe ich vor 10 Jahren angefangen. Ich muss es aber jetzt fertig machen. Ich hatte Gott sei Dank das Papier noch. Sonst wäre es sehr schwierig geworden, das genauso hinzukriegen. Aber ich hatte das Papier noch. Das war gut.
Und dieses, wenn man sich vermalt, ja, dann alles nochmal neu zu machen?
Wenn man sich vermalt, das ist letztlich. Bei Alvina war es so, dass man manchmal ein Bild malte, das hatte die Atmosphäre nicht, dann muss man es nochmal neu malen. Das kam vor, ja.
Zu Gast ist heute der Künstler Heribert Schulmeier. Heribert Schulmeier, Sie haben auch lange Jahre für die Sendung mit der Maus gezeichnet und skribbelten auch Storyboards für Filme. Die letzten Jahre haben Sie viele Bücher mit Rüdiger Bertram gemacht. Angefangen hat alles 2005 mit dem Taschenbuch Pizza Cravalla, eine amüsante Abenteuergeschichte. Hier sieht man viele Schwarz-Weiß-Bilder, die Sie zum Text beigesteuert haben. Doppelseiten, Halbseiten, Panels. Und dann kam irgendwann Coolman, die von Bertram geschriebene Reihe über den jungen Kai, der begleitet wird von einer Art alter Ego, einer Art Superman. Dieser Superman, der macht aber auch schon mal Blödsinn, ist auch ein bisschen stofflich. In den Coolman-Büchern findet man von ihnen Panels und Strips, die mal die Geschichte weitererzählen oder auch eigenständige kleine Szenen sind, so eigene kleine Nebenhandlungen. Wie haben Sie das zusammen erarbeitet?
Das Konzept war so, dass der Rüdiger und ich die Figur entwickelt haben und die sozusagen das Setting. Und wir haben gesagt, es wäre schön, jemanden zu zeigen, der eine innere Figur hat, die ihn begleitet. Das wollten wir unbedingt. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Superman, aber der kann nichts. Das ist eigentlich ein Angeber. Und der geht diesem Jungen auch auf die Nerven, was eine sehr schöne Konstellation ist, weil das kommt, führt zu inneren Dialogen, die fast absurd sind. Und der Rüdiger hat die Geschichte geschrieben und hat dann an bestimmten Stellen, die das zuließen, einen Absatz gemacht und sagt, hier könnte das und das passieren. Also wenn der Junge mit seiner inneren Figur in Verbindung tritt, in dem Fall diesen etwas durchgeknallten Coolman, wird das gezeichnet. Und ich hatte dadurch die Möglichkeit, noch etwas drüber zu gehen. Also nicht nur das, was er gesagt hat, könnten wir das und das machen, sondern ich konnte mal sagen, so jetzt haue ich noch einen drauf. Und das war dann eine sehr schöne Zusammenarbeit. Das war abwechselnd.
Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass der Verlag schreibt, ein Comicroman. Es ist ja kein Comicroman.
Das ist interessant, ja, ein Comicroman. Also die angesprochene Pizza Cavalla war ein Comicroman, weil die Bilder viel eher in den Text und der Text auch in die Bilder reingehen. Das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, Text und Bild so zusammenzubekommen. Es gibt aber seit ein paar Jahren diese Bezeichnung Jugendliteratur Comicroman. Das ist aber ein Etikett. Ich würde das auch nicht so nennen.
Ja, ein Comicroman ist eigentlich eine Graphic Novel. Also wirklich eine Geschichte, die wirklich durch Bilder, durch Panels, durch Stripe und so weiter erzählt
wird. Also ich finde interessant, dass in dem Bereich, man weiß ja, dass das auch alles, das muss verkauft werden, die Leute müssen auch die Bücher gut finden, aber es gibt ja nichts Schöneres und Experimentelles, als so Sachen auszuweiten. Also die Text-Bild-Funktion-Beziehung ist was ganz Tolles. Und da ist das nur eine Variante von.
Was gefällt Ihnen denn mehr, eine Szene wie im Comic in Panels und Details zu erzählen oder Doppelseiten und Bildtafeln für Bilderbücher zu
erzählen? Ich finde, heute, wo ich schon ein bisschen älter bin, eine Situation so zu erfassen, dass sie in sich gültig ist, reizvoller als Action- oder handlungsbetonte Sequenzen. Also mir ist das lieber, heute ein komplettes Bild zu machen.
Komplettes Bild, kommen wir zu Alvina und Nelly, diese wundervolle, leichte Sommergeschichte, die bei uns auf den besten 7 vertreten war, vielfach besprochen im Feuilleton und auch bei uns. Die Geschichte beginnt auf dem Vorsatzpapier mit Skizzen, Proben und dann folgen Aquarelle, Einzelbilder, wenig Text. Angesiedelt irgendwo am Meer wird von einer Beziehung zwischen einem kleinen Mädchen und einer mittelalten, üppigen, alleinreisenden Dame erzählt. Und Sie haben mir gesagt, die Skizzen lagen schon lange in der Schublade. Wie kam es denn plötzlich zur Realisierung dieses Bilderbuches?
Also ich hatte das Glück, dass ich in den letzten Jahren eine Agentin bekommen habe. Und die hat gesagt, was hast du noch? Hast du was in der Schublade? Und dann habe ich ihr ein Paket geschickt. Da war Alvina auch bei und sie ist sehr rührig und hat jemand überzeugt, dass das doch gut wäre. Und es muss immer alles zusammenkommen. Es muss ein Verlag, ein Verleger, es muss eine Redakteurin und Redakteur, es muss ein Künstler und dann wird ein Buch daraus und dann hat man Glück. Und in dem Fall war das so. Also es gibt Alvina seit 1998 bei mir in der Schublade, komplett im Selbstverlag rausgegeben mit 15 Exemplaren und dann jetzt Gott sei Dank als richtiges Buch.
Und man kann vielleicht in dem Fall auch den mutigen Programmleiter des Atlantis Verlag erwähnen, Hans den Dornkart hat
toll,
gesagt.
Ja. Und der hatte auch die Idee, der sagte, die Geschichte ist so, als wenn sie aus dem Skizzenbuch käme, als wenn du die Leute am Strand beobachtet hättest. Und dann haben wir es so gemacht. Sehr gut, das war also sein Beitrag dazu, sehr nett.
Wenn man nun so lange mit Figuren beschäftigt ist, welches Verhältnis haben Sie zu Alvina entwickelt? Ist sie Teil Ihres Lebens geworden?
Also Nelly hätte ihr Abitur schon hinter sich, das ist mir ganz klar. Ich weiß, wo Nelly wäre. Alvina war eine Figur, die ich auch schon vorher hatte. Es ist manchmal so, als Illustrator lebt man mit Figuren. Und es ist auch so, dass ich Schauspieler habe, die also sagen, nimm doch mal die Rolle der krebskranken Mutter in dem Buch. Und die machen das. Alvina ist eine ganz tolle Frau. Ich weiß, wo die wohnt. Ich weiß, was die für einen Beruf hat. Ich weiß, was sie vorher gemacht habe. Ich gehe sehr gut mit ihr um. Und wird aber nicht älter. Die wird komischerweise nicht älter.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hatte den Eindruck, ich bin Alvina vorher schon mal begegnet, nämlich in dem Buch Die Nichtschwimmer, ein Buch über drei Freunde und dachte, das ist zwar nur eine Rückenansicht in diesem Buch, aber es könnte doch die Frau aus Prag
ja,
sein.
Ja, das ist ganz klar. Und ich habe einen Comic gemacht, das hieß Herr Martin riskiert einen Blick aufs Meer. Und da ist sie sehr lebendig als Landschaftsmalerin tätig. Also die geistert durch das Oeuvre, muss man so sagen. Ist sehr, sehr da.
Es gibt überhaupt noch ein Buch über drei Männer, die außerhalb der Saison Urlaub am Meer machen. Wenn man sich diese Bilder anschaut, das ist auch ein Buch, das Sie, glaube ich, im Selbstverlag verlegt haben, das sind ja annähernd Hopper-ähnliche Bilder. Die erzählen sehr viel von Leere und auch von Einsamkeit.
Das ist ein Buch mit einem Nachwort. Das habe ich gemacht in der Zeit. Mein Vater ist relativ früh gestorben und mein Bruder. Und mir kamen plötzlich diese drei Männer, die einen Urlaub fahren, eine Woche an einem Ort am Meer verbringen. Und eigentlich war das eine Hommage an diese Dreierkonstellation. Also es schwingt eine private Traurigkeit damit und gleichzeitig auch ein Trost. Das war genau die Stimmungslage, in der ich das gemacht habe. Wenn ich sowas anfange, denke ich, was könnte komisch sein? Also jemand, der zwei anderen auf einer Tischtennisplatte zusieht und die zwei anderen sind nicht zu sehen, nur der Ball, der zwischen ihnen herfährt, der über der Platte schwebt, weil ich das gerade in dem Moment wollte und das Bild festgehalten habe, ist viel komischer als die Verlassenheit, am Strand einsam Tischtennis zu spielen. Und wenn es funktioniert, ist es sehr schön. Dann klappt es. Das Buch hat dieses Ziel.
In der Stille ist Optimismus Pflicht, so der Titel aus dem Jahr 99. Ja. Und da verweisen Sie auf zwei müde Engel, die Sie begleiten.
Das ist das, genau. Die eine, das heißt ja, die nicht schwimmen. Manchmal amüsiere ich mich köstlich über mich selber. Ich verfolge Biografien, die es nicht gibt. Ich erfinde mir Figuren und verfolge die und amüsiere mich mit diesen Leuten. Und das erste kleine Bändchen, die Nichtschwimmer, die dann in die Nachsaison übergehen, sind drei Exilrussen, die gerade in Deutschland angekommen sind und versuchen, Fuß zu fassen. Und zwischen Erinnerungen und Gegenwart schwanken. Ich amüsiere mich darüber. Ich kenne ja so Leute gar nicht, aber ich habe eine Ahnung davon, wie sie sich fühlen. Und das ist ein schönes Thema.
Wollen wir vielleicht noch mal kurz über Alvina sprechen? Ja. Und würden Sie vielleicht zwei, drei Seiten aus Alvina und Nelly lesen und auch vielleicht zwei Sätze zu den jeweiligen Bildern sagen. Ja. Also es gibt da so ein wunderbares Bild, sehr viel Wasser, ein Segelboot und man sieht in dem Boot Alvina und Nelly.
Ich sage immer was zu dem Bild. Es ist also eigentlich auch der Name Hopper fiel gerade, ein großes Vorbild aus der Kunstgeschichte. Und es gibt eine schöne Episode von Lars Gustafsson, der hat gesagt, ich würde, wenn ich erzähle, immer gerne erzählen, wie meine Tante Agathe, wenn sie nachmittags auf der Veranda saß und uns Geschichten erzählte. Weil unter jeder Geschichte war noch eine andere, was ganz Tolles ist. Wenn man also ein Segelboot an der Küste zeichnet und weiß, es gibt eine wunderbare Grafik von Edward Hopper, die so ähnlich ist, initiiert das sozusagen noch eine andere Geschichte. Das ist in dem Fall so. Also es gibt ein Hopper-Bild und es gibt dieses Bild. Das ist nicht genau gleich, aber der Segelstand des Bootes ist ähnlich. Der Text lautet eben zu diesem weiten, winddurchtosten Bild. Im Hafen fragte Nelly den einzigen Piraten, den sie kannte, ob er sie einmal mit auf sein Schiff nehmen würde. Sie wollte Alvina eine Freude machen. Alvina war noch nie gesegelt und als die Wellen höher gingen, wurde ihr etwas schlecht. So, das initiiert, dass die Geschichte des Bildes noch weitergehen könnte, weil man stellt sich dann vor, was machen die beide am Ufer? Muss sie oder muss sie nicht? Und so geht das eigentlich von gutem Moment zu gutem Moment. Also ich habe zum Beispiel eine schöne Szene, eine Abendszene, wo Alvina etwas angeekelt einen Fisch nach Hause trägt und Nelly sehr fröhlich hinterherläuft und der Text heißt, dafür gingen sie gegen Abend zur Mole. Sie schauten den Anglern zu und bekamen einen Fisch geschenkt. Madame Coutard briet ihn in der Pfanne. Nelly bekam ein großes Stück Fisch, Alvina probierte nur ein kleines. Beide fanden es köstlich. Nellys Tante war sehr zufrieden. Und diese Madame Coutard taucht nur im Text auf, kann aber offensichtlich gut kochen, ist offensichtlich Nellys Tante. Und man liefert also dann mehr Figuren, als man überhaupt sieht. Weil jeder denkt, was macht denn jetzt die Tante? Ist die zu Hause? Was kocht die denn sonst? Das finde ich immer so amüsant, dass man durch Andeutung komplette Welt erzeugen kann.
Also die Weglassung ist schon durchaus...
Ja, ist ein gutes Prinzip zu sagen. Das macht es offen und interessant. So. Und das Konzept eben von Hans den Dornkart zu sagen, wir gehen in die Skizzen, war auch so, dass die ersten Seiten eben zu Alvina hinführen und die hinteren Seiten eher noch zeigen, was Nelly macht. Damit man so ein bisschen auch getröstet aus diesem Buch wieder rauskommt.
Und in der Zwischenzeit haben wir immer auf der linken Seite den Text, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger und auf der rechten Seite eben ein Bild. Heribert Schulmeier, Sie sind Jahrgang 1954, sind im August 65 geworden. Andere gehen in Rente oder auf Kreuzfahrt. Und was machen Sie? Weiter mit dem Fahrrad durch die Kölner Südstadt und wir dürfen noch auf ein paar kluge, amüsante Skizzenbuchgeschichten hoffen?
Im Moment kommen wieder Aufträge, kommen wieder Ideen und ich glaube, man muss sich nur offen halten. Dann passiert was. Das versuche ich.
Das war der Büchermarkt mit dem Künstler und Comiczeichner Heribert Schulmeier. Vielen Dank für das Gespräch. Die Liste der Buchtitel, alle Angaben entnehmen Sie wie immer dem Internet www.deutschlandfunk.de. Wir sprachen aber unter anderem über Alvina und Nelly, das gerade aktuelle Bilderbuch. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.